SWR 2 Zeitgenossen.
Im Studio Gregor Papsch. Mein Gast heute ist einer der einflussreichsten Psychologen der Gegenwart und in gewisser Weise der Erfinder der modernen Kommunikationspsychologie, Friedemann Schulz von Thun. Viele Jahre lang war er Professor in Hamburg. Dort ist er geboren, dort lebt er bis heute und dort leitet er das von ihm gegründete Schulz von Thun Institut. Berühmt gemacht haben ihn seine Kommunikationsmodelle, die längst auch an den weiterführenden Schulen unterrichtet werden. Er schreibt Bestseller über die Kunst des Miteinanderredens, über das innere Team im Menschen oder darüber, was ein Leben zu einem erfüllten Leben macht. Das soll er uns sagen. Herzlich willkommen bei den Zeitgenossen Friedemann Schulz von Thun.
Hallo Herr Papsch, ich grüße Sie.
Ein Lebensmodellierer, ein Lebenserklärer, das sind Sie für viele, das sind Sie für Ihr Millionenlesepublikum. Können Sie damit etwas anfangen?
Ja, insofern, als ich ja wirklich die Sache versuche, mit Modellen zu erfassen, die den gesunden, gemeinen Menschenverstand ansprechen. Die vier Ohren, die vier Schnäbel, das innere Team, das sind alles Modelle, mit denen ich versuche, diesem schwierigen Gebiet irgendwie nahe zu kommen und dort Erleuchtung zu stiften.
Sie erklären Menschen, wie man miteinander redet, sich aufeinander einlässt, sich selbst auch dabei besser versteht und kennenlernt und das oft mit ein paar Quadraten, Kreisen, Strichen, mit einfachen Modellen eben, wie Sie sagen. Ist das Leben eigentlich viel einfacher und unkomplizierter, als wir denken?
Tja, das ist es wohl nicht. Aber wir können es uns ein bisschen einfacher machen und auf diese Weise in dieses schwierige Gebiet eine Brücke schlagen. Ich brauchte das besonders selber, weil ich unbegabt bin, das Zwischenmenschliche zu erfassen. Von Haus aus war ich da nicht so dafür geschaffen, muss ich sagen, wie viele andere Männer auch übrigens. Und mir selber haben die Modelle geholfen, aber dann habe ich herausgefunden, sie helfen auch anderen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie waren dafür nicht geschaffen. Ich wollte Sie gerade fragen, was hat Sie da eigentlich angetrieben, also das Leben, sage ich mal, in Modelle zu packen? Dann erstens zu glauben, dass diese Modelle wirklich funktionieren und zweitens sie dann auch noch so selbstbewusst unter das Volk zu bringen.
Das war ursprünglich nicht meine Absicht, aber in dem Maße, wie ich mich dann damit befasst habe und damit befassen musste, als Psychologe, bin ich dann darauf gekommen, ich muss mir das selber erklären, zum Beispiel, dass wir uns auf vier Ebenen gleichzeitig begegnen. Und daraus ist dann das Kommunikationsquadrat entstanden. Und so gelang es mir dann selber, einsichtiger zu werden. Und die Leute, denen wir dann die Sache beigebracht haben, die fanden das dann gut.
Andersrum gefragt, sind wir Menschen so kompliziert angelegt, dass wir Modelle brauchen, die uns erklären, wie man richtig kommuniziert?
Also wer ein Fisch im Wasser ist, der braucht keine Taucherausrüstung. Und wer sozusagen im Zwischenmenschlichen intuitiv genial begabt ist, der braucht diese Modelle nicht. Der hat das intuitiv intus. Aber ich brauchte sie. Und manch anderer braucht sie auch.
Wer sind diese manch anderen, die solche Modelle brauchen? Wie ist da Ihre Erfahrung in den vielen Jahren, die Sie jetzt schon als Coach auch tätig sind?
Ja, das waren ursprünglich Anfang der 70er Jahre vor allen Dingen Männer. Wenn wir Führungskräfte geschult haben, Lehrer, Ärzte, das waren überwiegend Männer. Und den Männern tut es gut, wenn sie diesem sehr auch gefühlsmäßigen Gebiet, wenn sie sich erstmal mit dem Verstande nähern können. Wenn der Verstand verstanden hat, ach, ich kann mit vier Ohren hören und nicht immer ist jedes Ohr ideal für jede Situation. Wenn die das erstmal vom Verstand her kapiert haben, dann trauen sie sich auch mit dem Herzen sozusagen hinein in das Gebiet.
Und das hat sich seit den 70er, 80er Jahren bis heute nicht geändert?
Hat sich
die Männer sind immer noch ein bisschen.
Hat sich vielleicht ein bisschen geändert. Die Männer sind ja inzwischen viel sensibler geworden und sozialkompetenter und die Frauen sind selbstbehauptender und auch abgrenzungsfähiger geworden. Also da haben sich die Geschlechter aufeinander zubewegt seitdem.
Sie sagen über sich selbst in Ihrem jüngsten Buch Erfülltes Leben, wir kommen darauf gleich noch zu sprechen, ich bin zugleich ziemlich klug und ziemlich dumm. Wie ist denn so ein Satz zu verstehen, habe ich mich gefragt.
Ja, ich war auf der Suche. Ich habe kluge Bücher gelesen, etwa bei Graf Dürkheim. Man müsse unterscheiden zwischen dem Welt-Ich und dem Wesen. Das Welt-Ich ist das, was ich habe, was ich kann, was ich mir angeeignet habe. Das Wesen ist etwas, was mich zutiefst ausmacht. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, ja, und was macht mich zutiefst aus? Ich wollte das ja jetzt für mich anwenden, diese philosophischen Erkenntnisse. Und dann habe ich gesucht und habe dann gefunden, ja, es ist irgendwie typisch für mich und wo ich mich von anderen Zeitgenossen unterscheide, dass ich zugleich ziemlich dumm und ziemlich klug bin. Ziemlich dumm, ich bin in der Schule sitzen geblieben und habe das alles nicht kapiert, Physik, Altgriechisch, Chemie und so weiter. Habe da nur mit Mühe Abitur gemacht, aber auch ziemlich klug, bin mit 32 Jahren sehr jung Professor geworden. Also irgendwie das Kluge und das Dumme kommt in eigenartiger Weise bei mir zusammen.
Sie haben damit im Grunde genommen Ihr eigentliches Talent gefunden, Ihre Bestimmung, das Schwierige ins Leichte, ins Einfache zu übersetzen.
Ja.
Das ist im Grunde genommen die Grundmotivation bis heute, würden Sie das so sagen?
Mindestens eine wichtige, ja. Tatsächlich, ich habe promoviert, also meinen Doktor gemacht über die Verständlichkeit bei der Informationsvermittlung. Reinhard Tausch, mein Lehrer, hatte gefunden, die Gesetzestexte und die Gebrauchsanweisungen und die Versicherungspolicen, die sind alle derart schwer und kompliziert geschrieben, das kann kein Mensch verstehen. Er selbst versteht es nicht, er ist doch Professor, wie soll das ein normaler Mensch verstehen? Und da müssen wir etwas tun. Und das kam mir dann selber auch entgegen.
Wollen wir uns mal ein Modell von Ihnen vornehmen, eins Ihrer bekanntesten, noch nicht das Kommunikationsquadrat, darauf kommen wir noch gleich zu sprechen. Ja. Fangen wir mit dem sogenannten inneren Team an.
Okay.
Und wenn ich Sie da richtig verstehe, dann sitzen wir uns hier im Studio nicht zu zweit gegenüber, sondern wir beide haben jeweils eine ganze Mannschaft mitgebracht. Wer sitzt mir denn da heute gegenüber?
Ja, wer sitzt Ihnen gegenüber? Welche Seelen in meiner Brust habe ich für diese Begegnung mit Ihnen aktiviert? Ist das die Frage?
Das ist die Frage, genau.
Also da ist natürlich einmal der gelehrte Professor, der darüber Bücher geschrieben hat und der so ein bisschen sich auskennt inzwischen. Aber es ist auch ein fortgeschrittener Lebenslehrling, der mit mehr Fragezeichen und mit viel weniger Ausrufezeichen durchs Leben geht, der ja immer selbst betroffen ist von all diesen Fragen, von denen wir sprechen, der ist auch mit dabei. Und vielleicht auch einer jetzt im Alter, wo ich auf die 80 zugehe, jemand, der ein bisschen Angst hat vor zunehmenden Wortfindungsstörungen. Und auch manchmal Gedankenfindungsstörungen. Dann denke ich hinterher, ja, das Wichtigste ist mir gar nicht eingefallen in der Situation, verdammt nochmal. Und werde ich hier alle beisammen haben bei den überraschenden Fragen, die sich stellen und die wir nicht vorher abgesprochen haben. Also der ist auch dabei.
Und das sind Teammitglieder, die sozusagen um Sie herum sind und Ihnen...
In mir drin sind.
In Ihnen Jawohl. Drin sind und Ihnen etwas zuflüstern.
Ja, die nehmen auch Einfluss natürlich. Ja. Die wollen sich auch zur Geltung bringen und die machen mein inneres Gefühl aus. Und sie springen auch an die Kontaktlinie, etwa wenn der gelehrte Professor dann so richtig in Fahrt kommt, dann springt der an die Kontaktlinie und lässt keinen anderen mehr an sich heran.
Verstehe, also diese Teammitglieder sind sich nicht immer eins miteinander. Die können auch, da kann es auch gegeneinander gehen.
Oh ja, der Mensch ist mit sich selber nicht ein Herz und eine Seele. Und die innere Uneinigkeit ist fast eine Grundkondition unseres Daseins. Ja.
Ich versuche das jetzt mal auf mich als Moderator zu übertragen.
Ja.
Ich sitze also jetzt nicht nur als Gregor Papsch hier, sondern das sind im Grunde genommen mehrere Anteile oder Teammitglieder.
Darf da ist, man vermuten, ja.
Würde ich jetzt mal sagen, da ist zunächst mal natürlich der Neugierige,
ja.
Der diesen Friedemann Schulz von Thun kennenlernen möchte und deswegen auch hier nach Hamburg gekommen ist.
Ja.
Wir hätten das Gespräch ja auch über Leitung führen können, das wollte ich aber in dem Fall wirklich nicht machen. Dann ist es natürlich auch ein bisschen der Vorsichtige, weil wir uns eben nicht kennen. Und dann ist auch ein gewisser Respekt dabei,
ja.
Weil ich weiß, dass Sie, weil ich Ihre Lebensleistung einfach kenne.
Ein Ehrfürchtiger
in Ihnen. Ein Ehrfürchtiger vielleicht. Dann ist aber auch vielleicht ein bisschen so ein Skeptiker dabei, weil ich mich wirklich oft gefragt habe bei der Vorbereitung, wie soll das funktionieren? Modelle sind ja schön und gut, aber was haben Modelle wirklich mit dem wahren Leben zu tun?
Ja.
Also Ist das so ein bisschen das, was Sie mit diesem Modell des inneren Teams meinen?
Ganz genau. Und die drei, die Sie jetzt genannt haben, leuchten mir sehr ein.
Und ich habe einen vergessen, das ist natürlich der Professionelle, der weiß natürlich, wie man Interviews führt.
Ja, und der will natürlich hinter dem gelehrten Professor auch den Menschen entdecken und das Authentische herausholen, was er vielleicht in seinen vorgestanzten Formulierungen vermeiden möchte.
So ist es.
Und da ist der Profi dann, der journalistische Profi in Ihnen, der auch mit von der Partie ist.
So ist es. Aber jetzt reden wir doch wieder über Sie.
Okay.
Also nochmal zum Modell des inneren Teams. Das klingt jetzt natürlich in der Theorie ganz toll, wenn ich weiß, ich bin die Summe meines inneren Teams. Aber da muss ich ja ständig einen ganzen Chor dirigieren.
Ja.
Ja, das stelle ich mir schwierig vor. Ja, und je mehr ich diese Teammitglieder kenne, desto schwieriger ist das doch vielleicht zu sagen, du bist jetzt mal ruhig, du darfst jetzt mal nach vorne auf die Bühne und die anderen müssen still sein.
Ja.
Wer macht das?
Die Metapher mit dem Chor und dem Dirigenten, die Sie jetzt unwillkürlich gebracht haben, ist gar nicht so verkehrt. Nicht? Der Dirigent sollte die Macht haben zu sagen, jetzt du solo, jetzt ihr wieder, jetzt ihr nicht und so weiter. Dieses innere Oberhaupt, wie ich es nenne, sodass wir auch von ich sprechen können und nicht von wir. Das innere Oberhaupt soll zunehmend die Regie führen. Und sich nicht von einzelnen Teammitgliedern, von den Vorlauten vielleicht und von denen, die schnell die innere Bühne besetzen, beherrschen lassen. Mhm. Aber das ist eine Lebensaufgabe, sag ich Ihnen.
Mhm. Ja. Wer tritt denn bei Friedemann Schulz von Thun gern mal vorn an die Rampe? Wer ist denn da besonders vorlaut?
Ja, also wenn ich in Verlegenheit bin, dann hole ich den gelehrten Professor hervor, der sagt dann gelehrsames Zeugs. Und dann ist alles Heikle und Prekäre zunächst einmal überbrückt.
Sie werden 78 Jahre alt in diesem
Jahr.
Kennen Sie inzwischen all Ihre Pappenheimer? Oder kommen da immer mal noch neue Teammitglieder zum Vorschein?
Ja, das gibt auch dann besonders im Alter immer noch wieder neue, ja.
Fällt Ihnen da einer ein? Ich verrate es, ich habe es in Ihrem Buch gelesen.
Sie haben es im Buch gelesen.
Ja, da ist von einem Bruder Leichtfuß die Rede und von einer Schwester Achtsam.
Also Bruder Leichtfuß sorgt dafür, dass ich nicht alles so schwierig empfinde. Und ach, wie mache ich das bloß? Und da ist der Herr Papsch und dann, wir sprechen ja aber für die Hörer und kennen die das Quadrat überhaupt? Ach, das ist doch eine unmögliche Situation. So ist mein strenger und angestrengtes Teammitglied. Und Bruder Leichtfuß sagt, ach, ich gehe da mal hin und dann plaudern wir und dann werden wir ja sehen, was dabei herauskommt. Machen wir uns doch einen Spaß daraus. Der nimmt das auf die leichte Schulter. Aber den musste ich mir mühsam herbeiziehen, diesen Bruder Leichtfuß. Von Haus aus war mir der nämlich nicht mitgegeben.
Aha. Und die Schwester Achtsam passt auch ins Bild?
Schwester Achtsam, ja, das ist so einer, der in ganz banalen Lebensaugenblicken einen Zauber entdeckt. Dass ich lebe, dass es mich gibt, dass es eine Welt gibt, das ist doch unglaublich im Grunde. Und dieser Augenblickszauber ist fähig, ganz manchmal, normalerweise muss ich funktionieren und alles bewältigen, was ich auf dem Zettel habe, aber ganz manchmal gelingt es diesem Augenblickszauberer, doch den Zauber zu erschließen und sich ihn nahe kommen zu lassen, der in jedem Augenblick potenziell vorhanden ist und meistens aber nicht wahrgenommen werden kann, weil wir sorgenvoll und funktionierend unterwegs sind.
Mhm. Ja. Ich habe mir vorgestellt, als ich das gelesen habe, Bruder Leichtfuß, Schwester Achtsam, jetzt sagen Sie, das war harte Arbeit, sich diese beiden Teammitglieder heranzuziehen, gewissermaßen. Ich habe mir überlegt, das Gegenteil, was ist das? Also das spricht ja im Grunde genommen dafür, da war vorher meistens so eher der schwere Nöter oder der allzu zielstrebige am Werk.
Ganz genau.
Oder vorgeprescht.
Die haben die Regierungsmannschaft gebildet, ja. Und die sind ja auch wertvoll und gut und die braucht man auch echt, um über die Runden zu kommen. Mhm. Aber eben, wenn nur die das innere Feld beherrschen, dann geht mir doch vom Leben etwas verloren. Ja.
SWR 2, Sie hören die Sendung Zeitgenossen mit Gregor Papsch am Mikrofon und meinem Gast, dem Hamburger Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun. Ihr jüngstes Buch heißt Erfülltes Leben. Und um zu beschreiben, was ein erfülltes Leben ausmacht, brauchen Sie gerade mal 200 Seiten und fünf Felder, die fünf Felder des erfüllten Lebens oder 4+1, um es genauer zu sagen. Das sind 5 Wege zu einem erfüllten Leben durch Wunscherfüllung, Sinnerfüllung, Daseinserfüllung, biografische Erfüllung, schließlich die Selbsterfüllung. Das wäre jetzt wir bräuchten jetzt wahrscheinlich 3 Stunden, um dieses Modell genau zu erklären. Aber können Sie uns mit ein paar Sätzen zusammenfassen, was sich mit diesem Modell für Sie verbindet?
Ja, also Feld Nummer 1, ich nenne es Alpha, die Wunscherfüllung, dass etwas von dem, was als Sehnsucht in mir wohnt, wahr wird und dass es mir gelingen möge, doch hin und wieder ein kleines Himmelreich auf Erden zu haben. Das ist das kleine Glück, was jedem Menschen vergönnt sein möge, hoffentlich. Und das große Glück besteht aber darin, dass nicht nur dieses Feld erfüllend besetzt ist, sondern dass die 4 anderen hinzukommen. Der 2. Feld ist die Sinnerfüllung. Wie schön, dass ich geboren bin. Es macht wohl möglich einen Sinn. Das heißt, wenn es mir gelingt, für etwas da zu sein und dienlich zu werden für etwas, was nicht nur ich selbst bin, sondern dienlich zu werden zum Gelingen eines größeren Ganzen, von dem ich ein Teil bin, dann ist das wieder eine ganz andere Art von Erfüllung.
Also etwas, das außerhalb von mir liegt. Dann.
Ja, etwas, was sich nicht für mich erfüllt, sondern durch mich erfüllt. Das ist das Feld Beta. Das Feld Gamma ist die biografische Erfüllung. Wie es endet und wie es begann, mein ganzes Leben ein Roman. Was da alles los war, an Höhen und Tiefen und an Krisen und an schmerzhaften Schicksalsschlägen und an Sternstunden. Wenn ich die Biografie mancher berühmter Menschen lese, das ist wie ein Roman, wie ein atemberaubender Roman. In meinem Leben geht es da etwas geordneter zu, aber davon wollen wir jetzt nicht sprechen. Ich spreche dann vom 4. Feld. Das war das Feld Gamma, die biografische Erfüllung.
Wir sprechen darüber
Erfüllung.
Gleich noch.
Okay, ja. Gut. Ja. Dann kommt das Feld Delta, die Daseinserfüllung. Wenn ich vom Augenblickszauberer gesprochen habe, dann fällt das in dieses Feld hinein, dass ich dieses Megamysterium, das es mich gibt als vorläufigen Endpunkt einer Milliarden Jahre langen Evolution und dass meine Vorfahren die Fische waren, die irgendwann aus dem Wasser gekommen sind und dass ich irgendwann meine Vorvorfahren aus Materie entstanden sind und ein Einzeller geworden sind, der lebensfähig war und so weiter. Und ich bin der Nachfahre und alles ist noch in mir, in meiner DNA und in meinen Knochen und in meinen Fingern und in meinen Fingernägeln, mit denen meine Vorfahren da gekraxelt sind. Das ist doch eine derartige Sensation. Und in dem Maße, wie es gelingt, diese Art von Sensation, dieses Megamysterium wirklich an sich heranzulassen, in dem Maße erfüllt sich das Feld Delta, die Daseinserfüllung.
Fehlt das 5. Feld?
Fehlt noch das 5. Feld, die Selbsterfüllung. Das ist dein Auftrag hier auf Erden, ganz und gar du selbst zu werden. Das kam dann von der humanistischen Psychologie. Dass die Singularität, die ich darstelle, die Einmaligkeit, die ich bin, das Unikat, das ich bin, wirklich ganz zur Vollendung und zur Verwirklichung zu bringen und das, was in mir steckt, Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn das gelingt, in dem Maße ist es die Selbsterfüllung. Sartre hat gesagt, jeder kann jederzeit aus dem etwas machen, den man aus ihm gemacht hat. Das heißt, er bestreitet nicht, dass wir sozialisiert sind, dass wir Erbanlagen haben und so weiter und dass wir Lebensumstände haben, die uns geprägt sind. Und doch können wir aus dem, was aus uns gemacht worden ist, noch immer etwas machen, hin zur Selbstverwirklichung. Das ist das Feld Omega.
Das heißt, die Kunst des erfüllten Lebens besteht darin, die verschiedenen Wege oder Felder, die Sie jetzt genannt haben, miteinander zu kombinieren, miteinander in Beziehung zu setzen und Schlüsse daraus zu ziehen.
Ja.
Welches Feld ist Ihnen denn am nächsten?
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann bin ich mit den Feldern Alpha, Beta und auch Omega sehr zufrieden. Also Wunscherfüllung, Sinnerfüllung, Selbsterfüllung. Die biografische Erfüllung, da fühle ich mich manchmal ein bisschen zurückgeblieben, wenn ich die Biografien anderer Leute lese. Mein Leben war doch sehr geordnet und wenig aufregend und wenig spektakulär. habe 35 Jahre im selben Büro gesessen, das müssen Sie erst mal nachmachen, im Raum 4089 war mein Schreibtisch.
Der Universität Hamburg.
Da habe ich von 75 bis 2009 gesessen und unterbrochen. Insofern bin ich da skeptisch gewesen, ob sich da mein Leben wirklich erfüllt hat. Aber dann bin ich doch fündig geworden, als ich manche Lebensphase, vor allen Dingen auch von Schule und Kindheit, noch einmal angeschaut habe. Da habe ich gedacht, doch, darüber könnte man schon auch einen Roman schreiben. Also es sind auch Brillen, mit denen ich mein Leben anschauen kann, 5 verschiedene Brillen. Mhm. Und in dem Feld Daseinserfüllung bin ich ein Lehrling noch. Mhm. Da fange ich erst an.
Aber da ist wahrscheinlich jeder Mensch ein Lehrling und wird es bis zu seinem Tod auch bleiben, oder?
Meinen Sie ja, ist möglich, ja.
Ja. Fangen Sie an, von dem Roman Ihres Lebens zu erzählen. Sie sind 1944 geboren, mitten im Bombenkrieg.
Ja.
Ihr Name Friedemann, hat er etwas damit zu tun?
Ganz gewiss. Also meine Mutter hatte natürlich eine große Sehnsucht und eine große Hoffnung, dass es noch eine Zukunft geben würde, auch wenn jede Nacht die Bomben in Hamburg herunterfielen und jede Nacht in Luftschutzbunkern verbracht werden musste. Das war sicher eine große Hoffnung von ihr.
Geboren in der Nähe von Hamburg. Aufgewachsen sind Sie aber auf dem Land bei den Großeltern, bei den Eltern Ihrer Mutter. Das war wo genau?
Das war in Schleswig-Holstein, in Tornesch, in einem kleinen Dörfchen namens Ahrenlohe, wo meine Großeltern, als mein Großvater als Hausmeister des Gästehauses des Hamburger Senates pensioniert wurde, ist er dort in eine billige Wohnung gezogen. Auf dem Lande hatte er ein Schwein und ein paar Hühner. Und da meine Eltern sich trennen wollten, haben sie mich dort 4 Jahre geparkt, die ersten 4 Grundschuljahre.
Also Ihre Eltern wollten sich trennen, als Sie noch ein Kind waren. Da hat es offenbar mit der Kommunikation nicht funktioniert. Haben wir da schon einen Hinweis auf die spätere Karriere?
Tja, meine Eltern sind dann doch wieder zusammengekommen und in der Gymnasialzeit habe ich bei ihnen gewohnt. Und tatsächlich, die haben nicht gebrüllt und gewütet. Das wurde nicht laut, aber es gab viel Verstimmung und Verstummung, wenn es auf der Beziehungsebene heikel wurde. Und so habe ich auch keine Sprache gelernt für das, was im Herzen vor sich geht. Und war wirklich bedürftig, hier etwas nachzuholen, darüber zu sprechen, was in mir vorgeht, wie mir ums Herz ist, darüber zu sprechen, wie ich auf dich reagiere, wie du mir vorkommst und was mich daran stört und was mich daran freut. Darüber konnte ich nicht sprechen.
Ihr Vater war Jurist. Hat das auch damit was zu tun gehabt?
Ja, der war sehr sachlich geprägt.
Und Ihr Verhältnis war nicht das Beste, wenn ich das richtig vermute.
Ja, es war ein sehr distanziertes, sparsames Verhältnis. Und der innere Mensch, der in ihm wohnt und der in mir wohnte, die sind sich leider nie wirklich nahe gekommen. Vielleicht ganz am Ende noch ein wenig. Ja.
Ihre Kindheit war wichtig für Sie. Das entnehme ich Ihrem Buch. Sie widmen Ihrer Kindheit da ein ganzes Kapitel. Also weitaus mehr als allem, was danach folgte.
Ja.
Warum?
Ja, weil ich eben auf der Suche war in dem Kapitel biografische Erfüllung. Gibt es denn in meinem Leben etwas, worüber ich vielleicht einen Roman schreiben könnte? Und da ist mir diese Grundschulzeit in Tornesch eingefallen und was da alles war. Und wenn ich es rückblickend nochmal mit den Augen von heute anschaue, finde ich die Zeit sehr spannend. In der Schule, in der Dorfschule, passierten Dinge, die ich heute sehr interessant fand. Mein bester Freund, Scholli Scheufgen, der wurde ausersehen und sollte alle an die Tafel schreiben, die laut waren, bevor der Lehrer zur Stunde kam. Dann hat er sich schnell alle wieder weggewischt, weil er in einem riesen Loyalitätskonflikt war. Aber einmal hat er mich doch stehen gelassen, dann habe ich ihn verprügelt in der Pause. Und heute sehe ich, das war wirklich ein pädagogischer Kunstfehler von dem Lehrer. Aber wir haben uns dann geprügelt und wir haben uns wehgetan. Und all solche kleinen Erlebnisse, auch dass ich dann ein kleines Mädchen hatte, die meine Schwester werden sollte, weil meine Mutter einen anderen neuen Mann heiraten wollte. Und dass ich dann nach 60 Jahren mich gefragt habe, was mag aus der Uschi geworden sein? Lebt sie noch? Wahrscheinlich ist sie ja nicht auffindbar. und dann habe ich sie doch gefunden in Südfrankreich und so weiter und so weiter. Also da ergeben sich doch für mich sehr interessante Dinge.
Der Umzug aufs Land, die Trennung der Eltern, das haben Sie alles so hingenommen, nicht? So schreiben Sie das.
Das war eben
in
so.
Ihrem Buch, genau. Da begegnet mir oft der Satz des jungen Friedemann, ja gut, ist dann wohl so.
Das war dann wohl
ist
so.
Ist das jetzt nur hanseatisch oder ist das immer noch ein Charakterzug von Ihnen?
Ja.
Oder war damals? Sie schreiben ja im gleichen Atemzug, ich war 17, ich hatte keine Träume. Das war die Zeit, als Peggy March 1965 gesungen hat.
Ja.
Mit 17 hat man noch Träume.
Ja, nein, ich hatte keine Träume. Mir stand eher alles bevor. Ja. Das Abitur stand mir bevor, der Wehrdienst stand mir bevor. Das Studium, was sollte ich studieren? Mein Vater sagte, ja, du solltest so wie ich Jura studieren, aber nicht Rechtsanwalt werden. Da hast du permanent Angst, dass du nicht genug Klienten bekommst und Geld verdienst. Aber Richter solltest du werden. Das war ja plausibel. Nein, das stand mir alles bevor, im doppelten Sinne dieses Wortes. Und Träume waren mir unbekannt, ja. Und ich habe dann mich aus dem Leben zurückgezogen in die Schachwelt. Ich war dann 10 Jahre lang ein passabler Turnierspieler, kannte mich aus auf den 64 Feldern, da war ich richtig gut. Und da war das Leben berechenbar und überschaubar.
Dann ist es die Psychologie geworden. Sie haben in Hamburg studiert bei Professor Reinhard Tausch, Promotion Anfang der 70er Jahre, dann mit 32 Jahren zum Professor aufgestiegen. Das ging rasant los. Das war ja eine sehr politische Zeit. Das war die Zeit der Studentenbewegung, das war der Ruf nach Reformen, nach Revolutionen. Sogar war das Ihre Welt? Wie standen Sie zur Studentenbewegung?
Nein, ich war mehr als erstaunt über diesen Mut, aber auch über diese Respektlosigkeit war ich verstört, der linken Studenten. Ich war ein braver Bürgersohn, ganz brav und unpolitisch und staunte nur so, wie die auf die Straße gingen und wie sie die Universität politisiert haben und dort den Diskurs beherrschten. Und ich hatte viele Seelen in meiner Brust.
Ja, wie sind Sie damit umgegangen? Das wollte ich gerade fragen.
Ja, ich habe mich dem nicht angeschlossen, aber ich hatte auch keine Angst vor ihnen. Also als ich dann Professor war, dann hatte ich eigentlich gute Beziehungen zu diesen Studenten und fand das interessant, wofür sie eintraten und habe mich dann aufgeschlossen gezeigt, sag ich mal.
Wie emanzipativ waren Sie selber denn damals? In Ihrem Buch ist mir ein Zitat begegnet, nicht von Ihnen, sondern von Ruth Kohn. Was hast du dagegen, dich anzustrengen? Das war eine Frage damals, die Sie persönlich mal sehr aus der Fassung gebracht hat, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, aus der Fassung gebracht ist vielleicht etwas
nachdenklich gemacht,
vielleicht zu dramatisch ausgedrückt, aber ich war überrascht, weil es ging darum, was kann ich tun als junger Professor, dass das Psychologiestudium nicht nur akademisch und gelehrsam ist und abgehoben und abstrakt, sondern auch gute Psychologen und Psychologinnen hervorbringt, die mit Kopf, Herz und Hand weitergebildet sind, auch in ihrer Persönlichkeit. Und wer, wenn nicht ich, hat die Gruppe gefragt, könnte eine Studienreform ins Leben rufen, die das befördert. Und dann habe ich gesagt, ja, oh, da muss man jahrelang in Gremien sitzen und es gibt Widerstände noch und noch von den alten Professoren und so weiter. Das ist viel zu anstrengend und ich möchte mein Leben nicht in Gremien verbringen. Das ist derart anstrengend. Und dann hat sie gesagt, was hast du dagegen, dich anzustrengen?
Die Frage hat einen bunten Punkt getroffen.
Ja, und war ein Weckruf. Ja, was habe ich dagegen? Vielleicht lohnt es sich ja wirklich, sich anzustrengen. Vielleicht ist das ja etwas, was die wahre Erfüllung hervorbringt.
Ich wollte gerade sagen, da kamen die verschiedenen Felder so in Bewegung.
Ganz genau, schon. Ja. Ansonsten waren wir natürlich bei der BP beseelt, die innere Demokratisierung. Reinhard Tausch hatte herausgefunden, die Lehrer und Erzieher benehmen sich Kindern und Jugendlichen gegenüber unmöglich, von oben herab, demütigend zum Teil, bevormundend, autoritär. Und die Demokratie ist in Bonn angekommen, vielleicht, aber noch nicht im Elternhaus. Das ist uns noch nicht sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen. Lernziel Partnerschaft, heute würde man sagen auf Augenhöhe. Das war damals unser Credo. Und unsere Idee, dass wir hier als die Pioniere der neuen Zeit, wie wir uns empfanden, dann auch in die Wirtschaft gegangen sind.
So, ein paar Stichworte, die ich Ihnen jetzt gerne rüberreiche. Sie sagen mir, was Ihnen dazu einfällt. Es wird nicht dramatisch, keine
gut,
Sorge.
Gut, gut.
Johann Sebastian Bach.
Der Mann, den ich vielleicht am meisten verehre.
Das ist eine Aussage. Warum?
Ja, das ist unglaublich, was der geleistet hat. Wenn ich darüber spreche, wird meine Stimme sofort brüchig, wie es ihm gelungen ist, noch nach Jahrhunderten uns, wenn überhaupt, Gott näher zu bringen, falls es ihn gibt, und eine Musik zu schaffen, die dermaßen das Leben bereichert und freundlich macht und tief geht. Das ist unglaublich.
Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie auch ein bisschen Klavier spielen.
Ja.
Und nicht nur das, sondern dass Sie sogar Klavierstücke erfinden, schreiben, komponieren.
Ja, seit einigen Jahren komponiere ich. Ich mag nicht mehr nach Noten spielen, das ist mir zu anstrengend. Aber was mir die Hände eingeben, das komponiere ich. Und darüber bin ich ganz froh. Aber ich habe selten Publikum. Meine Familie ist ziemlich desinteressiert. Hin und wieder interessieren sich Freunde dafür. Aber das ist eher etwas, was ich nur ganz für mich selber habe.
Zweites Stichwort wäre gewesen Schach, aber das haben Sie vorhin schon selber angesprochen. Sie haben jahrelang Schachturniere gespielt von dem überschaubaren Feld des Lebens, haben
ja.
Sie vorhin gesprochen. Übergehen wir das, gehen direkt zum nächsten Stichwort, fiskalisches Cleverle. Das kann ich Ihnen nicht ersparen.
Ja, da wollte ich mal clever sein und Steuern sparen. Irgendein Berater hat gesagt, Sie müssen doch jetzt Steuern sparen, Anfang der 80er Jahre, wo Sie jetzt doch Geld verdienen. Und das war ein derartiges Schlamassel. Und ich habe dann nach einem Bauherrenmodell irgendwie ein Haus gebaut, was nun meins sein sollte, obwohl ich dafür weder Begabung noch Interesse hatte, nur um Steuern zu sparen. Das hat mir weiche Knie 3 Jahre lang gekostet. Und ich dachte, was fange ich bloß hier mit meinem Leben an? Freiwilligerweise. In meinem Leben stehen doch ganz andere Dinge an. Nicht Steuern zu sparen, sondern eine Frau fürs Leben zu finden und meine Wissenschaft weiterzubringen. Dafür bin ich doch da. Stattdessen vergeude ich meine Energie da mit Dingen, wo dann Rechnungen kommen, die ich nicht verstehe, wo dann Steuerbescheide kommen, die alles durchkreuzen, wie ich mir das gedacht habe. Diese schlaflosen Nächte, wieso handle ich mir das ein? Nie wieder fiskalische Lebensführung.
So, also auch ein Mann, der vermeintlich das Leben kennt und in perfekte Modelle übertragen kann, passieren solche Fehler?
Ja, seitdem nicht mehr. Das war Anfang der 80er Jahre, Herr Patsch.
Aber wir halten fest, da gibt es ein Teammitglied bei Ihnen, das hat gewissermaßen gemeutert, kann man das so sagen.
Das fiskalische Cleverle in mir hat den Spielführer gemacht.
Ja.
Und alle anderen Stimmen, die gesagt haben, um Himmels Willen bloß nicht, lass dich nicht auf so einen Scheiß ein. Alle anderen Stimmen waren verstummt und an den Rand gedrängt. Ja.
Jetzt noch ein Stichwort, nein, ein Zitat eigentlich, das Ihnen bekannt vorkommt. Ich halte es für bedenklich, dass du jeden Abend versackst.
Ja.
Das Zitat deshalb, weil sich an diesem Satz wunderbar Ihr wohl bekanntestes Modell vorführen lässt, das sogenannte Kommunikationsquadrat. Ein Satz hat immer 4 Botschaften, mehrere Botschaften. Das war übrigens ein Zitat Ihres Vaters. Sie können das ja, dieses Kommunikationsquadrat an diesem Satz vielleicht exemplarisch mal vorführen.
Ja gut, man muss die Situation dazu wissen. Das war zwischen Abitur und Wehrdienst. Da sind 6 Wochen freie Zeit, undefinierte Zeit. Und morgens um 9:30 lag ich so im Halbschlaf noch im Bett. Und plötzlich trat mein Vater in das Zimmer, was ungewöhnlich war, weil für die Erziehung war eigentlich meine Mutter zuständig. Ich war 20 Jahre alt, man war damals mit 21 erst volljährig. Und die Formulierung, die er dann gesagt hat, die ist mir nach jahrzehntelanger Verdrängung wieder ins Bewusstsein gekommen und klingelt wieder in meinem Ohr. Er hat nämlich gesagt, ich halte es für bedenklich, dass du jeden Abend versackst. Und ich konnte damals nicht darauf reagieren. Ich habe nur gesagt und gehofft, dass die Situation vorübergeht. Ging sie dann auch. Und wir haben nie mehr darüber gesprochen. Aber das ist ein Jammer, wenn man zu seinem Vater keine Beziehung aufbauen kann. Und solche kleinen Momente sind ja doch kleine Mosaiksteine einer Beziehung. Ja, wie wenn ich damals das Quadrat schon gehabt hätte, dann hätte ich gewusst, da stecken 4 Dinge drin. Eine Sachbehauptung, Darauf könnte ich zum Beispiel eingehen. Ich könnte mit dem Sachohr hören und sagen, du, das stimmt gar nicht jeden Abend. Und außerdem versagt, denkst du, ich habe da Alkohol getrunken? Nein, ich war mit meinen Schachfreunden unterwegs. Also ich könnte auf der Sachebene reagieren. Das wäre die erste Option gewesen. Und da mein Vater Anwalt ist, wäre er auf der Ebene wahrscheinlich auch ansprechbar gewesen. Aber es gibt eine zweite Option und eine dritte und eine vierte Option. Die zweite Option, ich kann mit dem Selbstkundgabeohr hören. Was gibt mein Vater von sich kund und was gibt er von sich preis? Ich könnte empathisch reagieren und sagen, hallo Papa, machst du dir Sorgen oder bist du böse, dass du jetzt schon wieder in deine Praxis musst und ich lieg hier noch im Bett und der Sohn macht sich ein feines Leben. Erzähl mal, was geht in deinem Herzen vor. Das wäre ein ganz anderes Gespräch geworden. Das Sachgespräch wäre auch gut, aber dies wäre ein völlig anderes. Dann könnte ich mit dem dritten Ohr hören, mit dem Beziehungsohr und sagen, hallo, geht's noch? Wie redest du eigentlich mit mir? Kommst rein, ohne anzuklopfen, ohne guten Morgen zu sagen, gleich mit einer Anklage. Hallo, geht's noch, sagen meine Kinder. Das hätte mir damals geholfen, diesen Satz zu haben. Also auf der Beziehungsebene auch den Streit nicht zu scheuen und die Auseinandersetzung, die zwischen Vater und Sohn vielleicht mal anstehen würde, so kannst du nicht mit mir reden, Papa, die Zeit ist vorbei, das wäre die dritte Option gewesen und auch die wäre nicht schlecht gewesen. Und die vierte Option, in jeder Äußerung steckt auch ein Appell. Steh morgens früher auf oder was ist der Appell überhaupt? Mach etwas Sinnvolles aus deinem Leben in dieser Zwischenzeit zwischen Abitur und Wehrdienst. Hallo Papa, was ist deine Empfehlung? Was ist deine Idee? Was könnte ich sinnvollerweise tun? Nicht, dass ich dem dann vielleicht gehorchen wollte, aber mich damit auseinanderzusetzen wäre schon interessant. Also ich könnte auch mit dem Appellohr hören, das wäre die vierte Option gewesen. Und da mir dieses alles nicht bekannt war und da hatte ich nur ein inneres Kuddelmuddel und konnte nur sagen und verstimmen und verstummen. Und
deswegen haben Sie das Kommunikationsquadrat erfunden.
Jawohl.
So, jetzt haben Sie, glaube ich, ziemlich genau 4 Minuten das Kommunikationsquadrat erklärt, was sozusagen aus einem einzigen Satz alles herauszuhören ist. Nur haben wir leider Gottes im täglichen Leben nicht immer 4 Minuten Zeit, um zu reagieren. Mhm. Ich stelle mir das relativ anstrengend vor, immer auf so viel Ebenen gleichzeitig in sich hineinzuhorchen und das auch noch innerhalb von kürzester Zeit. Entweder gehört dazu wahnsinnig viel Übung oder man vertändelt sich doch die ganze Zeit. Mhm. Dann ist letztlich die Frage, machen solche Modelle das Kommunizieren wirklich leichter?
In der Lehrzeit nicht. Also in der Lehrzeit muss ich mir vielleicht die 4 Seiten vergegenwärtigen nochmal und dann Aber dann, wenn Sie in die Gesellenzeit kommen und Meister werden, dann haben Sie es derart verinnerlicht, dass Sie gar nicht mehr an das Modell denken. Dann schwingen diese 4 Untertöne gleichzeitig und Sie haben einen Impuls, ich möchte vor allen Dingen mal erst mal auf die Sache reagieren. Oder ich möchte erst mal auf den Ton reagieren, den du anschlägst und hinterher nochmal inhaltlich Stellung nehmen. Mhm. Das ist derart in Fleisch und Blut. Das Modell ist eine Hilfe, das in Fleisch und Blut zu bekommen. Es ist nicht der Appell, nun jedes Mal 4-fach systematisch vorzugehen. Das würde die Begegnung erschlagen.
So ist es, ja. SWR2 Zeitgenossen, hier bei uns ist heute der Hamburger Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun. Wir bleiben beim Stichwort Kommunikation. Sie haben mittlerweile 3 Bücher über das Miteinanderreden geschrieben. Wenn Sie heute Ihre Arbeit am Thun-Institut mit der Coaching-Praxis vor 50 Jahren vergleichen, was hat sich verändert? Sie haben es mal in diesem knappen Satz formuliert, vom Trainer zum Kommunikationspsychologen. Was meinen Sie?
Damals hatten wir die Idee, es gibt ein ideales Verhalten, was sozial integrativ, kommunikativ und empathisch ist. Und das üben wir jetzt ein im Rollenspiel. Heute gehen wir eher davon aus, es kommt darauf an, dass deine Kommunikation deine Kommunikation ist und in Übereinstimmung mit dir selbst ist. Dass sie authentisch ist und, wie wir auch sagen, stimmig ist. Und der Begriff Stimmigkeit ist mir sehr wichtig geworden. Und das innere Team hilft mir erst einmal herauszufinden, was ist meine innere Wahrheit? Wen in mir muss ich gut verstanden haben, um in Übereinstimmung mit mir selber zu kommen? Und dann aber auch den Gehalt der Situation und die Anforderung, die die Situation an mich stellt und was sie als Herausforderung enthält, gut zu sehen, um auch dem gerecht zu werden. Also nicht nur meiner inneren Wahrheit gerecht zu werden, sondern auch zum Gelingen der Situation beizutragen. Mhm. Viktor Frankl sagt, in jeder Situation ist ein Ruf, auf den wir zu horchen und dem wir zu gehorchen haben. Und insofern spreche ich nicht mehr von Authentizität, sondern von Stimmigkeit. Und Stimmigkeit ist authentisch und situationsgerecht zugleich.
Der Situation angepasst.
Ganz genau.
Reine Authentizität kann auch falsches Verhalten.
Kann Murks werden, ja.
Nein. Oft ist zu hören, wir leben in einer Gesellschaft, die nicht mehr gut kommuniziert. Wir haben das Miteinanderreden, das Zuhören verlernt, aus Kommunikation wird Recht haben, in der polarisierten Gesellschaft sogar Diffamierung. Wie ist es dazu gekommen?
Erstmal würde ich die Diagnose so generell nicht teilen. Das, was dann an Shitstorm und an Unflätigkeiten und Gemeinheiten in den sozialen Medien dann wahrzunehmen ist, das ist zwar entsetzlich und besorgniserregend, aber doch nicht insgesamt kennzeichnend für unser Leben hierzulande. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir in einer Demokratie leben, wo man verschiedener Meinung sein darf, wo man nicht gleichgeschaltet ist, wo nur einer das Sagen hat, da entsteht keine Polarisierung.
Vielleicht will ich die Frage anders stellen.
Ja.
Sie haben vor 2 Jahren, glaube ich, mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen ein Buch zusammengeschrieben, ein Dialogbuch, Die Kunst des Miteinanderredens über den Dialog in Gesellschaft und Politik. Und wenn man dieses Buch liest, hat man schon den Eindruck, da ist uns etwas verloren gegangen. Welche Kunst ist uns verloren gegangen?
Vielleicht könnten wir ein bisschen zulegen in der Kunst des Dialogs, wo die Wahrheit zu zweit beginnt. Das ist das dialogische Credo. Die Wahrheit beginnt zu zweit. Und du siehst etwas, was für dich wichtig und wahr ist. Und ich sehe etwas, was für mich wichtig und wahr ist. Und es lohnt sich, sich darüber auszutauschen und einander zu verstehen. Vielleicht sind wir dann gemeinsam schlauer als jeder für sich im stillen Kämmerlein.
Wie stehen Sie generell eigentlich zur Achtsamkeitsbewegung?
Ja,
Vorhin war vom Zauber des Augenblicks die Rede.
Ja, wenn Achtsamkeit sich nicht nur bezieht auf das, was sich in mir tut, sondern auch auf die Situation bezieht und was sie an Herausforderung enthält, dann halte ich viel davon.
Ja. Nun gibt es aber genau daran auch Kritik. Es gibt Stimmen, die sagen, wir hören nicht zu wenig in uns hinein, sondern zu viel. Juli C. zum Beispiel spricht vom Turbo-Ich, vom Volkssport, der Selbstfindung in einer zunehmend narzisstischen Gesellschaft. Hat sie ganz Unrecht?
Damit trifft sie einen Punkt. Auch das würde ich nicht generalisieren. Also es gibt Menschen, denen ist wirklich anzuraten, dass sie in der Kunst der Selbstreflexion ein Stück vorankommen. Die wirklich funktionieren und reagieren und mit ihren angestammten Mustern reagieren, wo zwischen Reiz und Reaktion nicht dieser Zwischenraum ist, wo das Selbst wirksam werden kann. Und der Mensch dann kein Reaktionsautomat ist, sondern ein reagierendes, reflektierendes Subjekt. Und manche Menschen können in dieser Kunst wirklich zulegen. Und manche Menschen tun hier vielleicht zu viel des Guten und werden zu Nabelschau-Aristokraten und schauen zu wenig in die Welt und was dort Not tut.
Also der kleine Buddha in uns darf nicht zum Nabelschau-Experten werden.
Ganz genau.
Nicht zum Egoisten werden.
Ganz genau.
Wir sind fast am Schluss unserer Sendung schon. Friedemann Schulz von Thun ist heute zu Gast, Kommunikationspsychologe aus Hamburg. Eine Frage bleibt natürlich, in welcher Hinsicht sehen Sie denn Ihr eigenes Leben als erfülltes Leben an?
Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt, als ich dieses Buch geschrieben habe. Und wie gesagt, in der biografischen Erfüllung wäre vielleicht mehr drin gewesen, wenn ich etwas mehr Mut gehabt hätte und nicht nur auf Nummer sicher gelebt hätte. Und in der Daseinserfüllung kann ich noch etwas zulegen als fortgeschrittener Lehrling. Und ansonsten bin ich aber voller Lebensdankbarkeit und sehr einverstanden damit, wie mein Leben verlaufen ist, was 1944 nicht zu hoffen war.
Friedemann Schulz von Thun, herzlichen Dank für den Besuch bei den Zeitgenossen.
Danke Ihnen sehr.